SRF 3.
Das Ende einer unrühmlichen Geschichte. Novak Djokovic hat Australien verlassen und die Medien in Serbien toben. Warum der Ärger in Djokovics Heimatland so groß ist und was das mit der Politik zu tun hat. Covid-Erkrankte behandeln ja, aber nicht gratis. Der Kanton Zürich fordert Geld von Kantonen, die selber zu wenig Spitalkapazitäten haben. Das und mehr jetzt im Info 3 heute mit Dominik Rolli. Das Australian Open findet definitiv ohne Novak Djokovic statt. Die Tennisweltnummer 1 sitzt im Flugzeug zurück nach Europa, nach einem tagelangen Tauziehen um sein Visum. Für Australien ist der Entscheid der Bundesrichter eine Bestätigung der rigorosen Einwanderungspolitik. Für Serbien dagegen ein Riesenskandal. So zumindest bezeichnen es serbische Medien. Präsident Alexander Vučić sagte, Djokovic sei von den australischen Behörden wie ein Massenmörder behandelt worden. Man habe eine Hexenjagd gegen ihn veranstaltet. Ich habe darüber mit Adelheid Wölfel gesprochen. Sie berichtet seit Jahren für den österreichischen Standard über die Balkanregion. Ich habe sie gefragt, wieso ist man in Serbien dermaßen in Aufruhr wegen eines Tennisspielers?
Ja, also dieser Aufruhr, der hat nichts mit Tennis zu tun oder mit Sport oder mit dem Herrn Djokovic und seinen Visaproblemen, sondern der hat etwas mit dem herrschenden Nationalismus in Serbien zu tun. Und dieser Nationalismus wird von der politischen Elite, etwa von Präsident Alexander Vučić, dafür benutzt, um seinen Machterhalt abzusichern. Inhaltlich kann man sagen, wenn er Djokovic sozusagen zum Opfer stilisiert und vor allem zum Märtyrer, darum geht es ihm, der angeblich da diskriminiert wird und schlecht behandelt wird, dann kann er als Politiker in Serbien damit sehr viele Punkte machen, weil das genau zum Opferkult gehört, der die Basis des Nationalismus ist in Serbien.
Woher kommt denn dieser sehr ausgeprägte Nationalismus in Serbien?
Ja, also dieser Nationalismus ist in der Form, in der wir ihn heute sehen, im 19. Jahrhundert gepflegt worden, auch erfunden worden. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo Serbien erstmals ein unabhängiger Staat wurde, obwohl das am Anfang auch überhaupt nicht unabhängig war, aber es ist mal eine gewisse Eigenstaatlichkeit erreicht hat, sagen wir so. Da wurden eben nationalistische Mythen aufgebracht, vor allem so Opfermythen und Feindbilder, um die eigene Identität zu festigen. Und bis heute wird dieser Nationalismus von Politikern und nicht nur Politikern, auch anderen Eliten in Serbien genutzt und immer wieder angefeuert, um politische Ziele zu verfolgen.
Jetzt hat ja Ministerpräsidentin Brnabic sogar die Rechtsstaatlichkeit in Australien in Frage gestellt. Also da scheut man offenbar auch keinen diplomatischen Streit.
Nein, also wie gesagt, also auch die Frau Brnabic kann sicher damit punkten, wenn sie diese Selbstviktimisierung betreibt. Also wir sind die Armen, wir sind die Opfer und die anderen sind schuld. Es gibt ja auch kaum Widerstand zu diesem Narrativ in Serbien. Keine wirklichen starken kontrollierenden Institutionen gibt wie freie Medien, keine Zivilgesellschaft, die wirklich so viel auch Möglichkeiten hat. Sie wird ja auch eingeschränkt, dass solche nationalistischen Blödsinnigkeiten in die Schranken gewiesen werden.
Im Frühling stehen Wahlen an. War da die ganze Causa Djokovic also auch ein bisschen Wahlkampf jetzt schon?
Kann genutzt werden zum Wahlkampf. Was interessant ist im Zusammenhang mit Australien, es gibt in Serbien ein zweites Thema, das gerade extrem wichtig ist. Da geht es um eine Lithiummine, die gebaut werden soll von dem australischen Unternehmer Rio Tinto. Und ich glaube, dass das im Wahlkampf das Hauptthema sein wird. Und wenn man jetzt sozusagen zeigt, also auf politischer Bühne, dass man gegen Australien sozusagen sich zur Wehr setzt, auf einer symbolischen Ebene, wenn das auch inhaltlich völlig absurd ist, dann wird auch das Signal an die Bevölkerung ausgeschickt, ja, also wir lassen uns eh nicht alles gefallen. Dazu muss man sagen, dass diese Lithiummine sehr, sehr unbeliebt ist bei der Bevölkerung und es da auch Widerstand gibt. Und ich denke mir, der Herr Djokovic wird sicher auch im Wahlkampf wieder eine Rolle spielen und dort wieder als Märtyrer inszeniert werden. Die Frage ist, lasst er sich das gefallen, lasst er sich vereinnahmen von diesen Nationalisten oder zieht er sich selbst etwas aus dem Spiel?
sagt die Journalistin Adelheid Zwölfel. In Österreich gilt ab Anfang Februar eine Impfpflicht gegen das Coronavirus für alle, die in Österreich leben und älter sind als 18 Jahre, Lukas Lüthi.
Das hat die Regierung bereits früher entschieden. Nun hat sie über die Details eines entsprechenden Gesetzesentwurfs informiert. Dabei sprach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von einem wichtigen Schritt, auch für die Gesellschaft.
Die Impfpflicht ist ein weitreichender Schritt. Und es muss Debatten geben, es soll kontroversiell diskutiert werden. Wichtig ist, dass wir aber in diesen hitzigen Debatten nicht den Blick aufs Wesentliche verlieren. Und das ist der gemeinsame Wunsch, dieser Spirale aus Lockdown, Öffnen, Lockdown zu entkommen.
Laut der österreichischen Regierung wird die neue Regelung am Mitte März kontrolliert. Wer ab dann kein Impfzertifikat vorweisen könne, erhält eine Buße von 600 Euro. Das österreichische Parlament wird ab Donnerstag über den Gesetzentwurf debattieren. In Amsterdam haben Tausende gegen die Corona-Politik der niederländischen Regierung demonstriert. Sie forderten auf Spruchbändern eine, Zitat, «Rückkehr zur Normalität» oder «Kein 2G». Am Freitag hatte die niederländische Regierung einen 4 Wochen dauernden Lockdown teilweise aufgehoben. So dürfen Einkaufsläden oder Hochschulen wieder öffnen. Restaurants, Museen und Kinos bleiben hingegen weiter geschlossen.
Info 3 Abend.
Mit Covid-19 im Spital, das ist meist eine teure Angelegenheit und nicht immer hat es Platz im eigenen Kanton. In Zürich zum Beispiel sind besonders viele Covid-Spitalbetten von Patientinnen und Patienten aus anderen Kantonen belegt. Nun bittet der Kanton Zürich diese Kantone zur Kasse. Christine Wanner.
Blenden wir zurück. Ende Jahr reicht es dem Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker, der feststellt, wie die zusätzlichen Spitalkosten unter der Corona-Pandemie das Kantonsbudget belasten. Und er holt aus auf Tele Zürich.
Den glaube ich schon, sollte nicht Zürich für die Zusatzkosten müssen zahlen, sondern wenn die anderen Kantone Steuern senken können, dann sollte es eigentlich so grosszügig sein und Zürich für die Zusatzleistungen abgelten.
Diese Woche nun hat seine Regierung entschieden, nur noch die zusätzlichen Spitalkosten der Zürcher Corona-Patientinnen und Patienten zu bezahlen. Die Corona-Extrakosten der Externen sollen deren Wohnkantone finanzieren. Beim Verband der Universitätsspitäler sagt Geschäftsführerin Agnes Nienhaus dazu:
Wir unterstützen, dass der Regierungsrat des Kantons Zürich dieses Thema aufgreift. Es ist effektiv so, dass die Universitätsspitäler außerkantonale Fälle sehr stark übernehmen und dies nicht immer zwischen den Kantonen auch abgegolten wird, die zusätzliche Leistung, die hier die Universitätskantone übernehmen.
Im Kanton Zürich machen die außerkantonalen Corona-Patientinnen und Patienten 1/3 aus, mehr als in anderen Kantonen. Doch bedeutet das nun, dass nach Zürich auch andere Kantone mit Zentrums- oder Unispitälern solche Kompensationszahlungen verlangen? Bei der GDK, der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektionen, heißt es, das sei bisher eine Ausnahme. Die GDK-Vizepräsidentin, die Waadtländer Regierungsrätin Rebecca Ruiz, verweist zudem auf die unterschiedlichen Vereinbarungen zwischen Kantonen und Regionen.
Évidemment, il s'agit toujours de questions et de collaborations qui existaient avant le Covid, hein, entre des cantons dans des régions données, parfois avec des conventions préexistantes, parfois avec des conventions qui ont été mises en place spécifiquement dans le cadre de la gestion des patients Covid, mais il n'y a pas évidemment d'uniformisation au niveau de la Suisse.
Solche Vereinbarungen existierten teils bereits vor der Pandemie, teils seien sie explizit wegen der Corona-Behandlungen und deren Fragen zur Finanzierung entstanden. Allerdings, die Rolle der Universitätsspitäler sei speziell, sagt Geschäftsführerin Agnes Nienhaus.
Die Universitätsspitäler der Schweiz haben in der Regel viele sehr schwere Covid-Fälle zu versorgen und diese sind tendenziell wirklich auch die sehr aufwendigen Fälle, die auch sehr kostenintensiv sind.
Kurz, die intensive Behandlung von Corona-Patientinnen und Patienten ist teuer. Die Tarife dafür sind nicht kostendeckend, da sind sich Kantone und Unispitäler einig. Diese Diskussion wird also weitergehen.
Auch 1,5 Tage nach dem großen Ausbruch eines Unterwasservulkans in der Nähe von Tonga ist noch immer unklar, wie groß die Schäden in der Region sind.
Videos von Augenzeugen zeigen eine bis zu 20 Kilometer hohe Aschewolke und Überschwemmungen an verschiedenen Küstenabschnitten rings um den Pazifik. Unklar bleibt die Situation auf den betroffenen Inseln. Die Kommunikation dorthin sei stark eingeschränkt, sagt die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern. Erkundungsflüge Richtung Tonga seien weiterhin behindert wegen der vielen Asche in der Luft. Noch zum Sport, Ski Alpin. Im Weltcup-Slalom von Wengen ist nach 23 Jahren erstmals wieder ein Schweizer aufs Podest gefahren. Daniel Juhl wurde Zweiter hinter Lukas Braathen. Der Norweger war nach dem ersten Lauf noch auf Rang 29 klassiert gewesen. Dritter wurde Giuliano Razzoli aus Italien. Auch beim Super-G der Frauen im österreichischen Zauchensee erreichte das Schweizer Team einen zweiten Platz. Corinne Sutter klassierte sich hinter der Italienerin Federica Brignone und vor Ariane Rädler aus Österreich.
Info 3 Abend.
Donald Trump ist schon seit einem Jahr nicht mehr Präsident der USA. Doch die Popularität bei seinen Anhängern ist ungebrochen. Bei einem Auftritt in Arizona hat Trump nun gezeigt, er ist noch immer ganz der Alte. Isabel Jacobi.
Sheila ist von Kalifornien angereist, um Donald Trump zu unterstützen. Der Andrang erstaunt sie nicht.
They are so passionate about what has gone on with their state for the voting and stuff that it was really literally stolen.
Die Leute im republikanischen Staat Arizona seien halt aufgebracht, weil ihre Stimmen gestohlen worden seien. Vier Autos weiter hinten bläst einer die Shofar. Das jüdische Horn ist beliebt unter fundamentalistischen Christen. Das Auto ist vollgepackt mit Anhängern und Anhängerinnen einer Sekte aus Louisiana.
Very popular.
He's still our president. He's very popular.
Ja, Präsident Trump sei enorm beliebt und immer noch ihr Präsident, tönt es aus dem Wageninneren. Der Sektenführer, ein gewisser Professor Toto, glaubt an die Auferstehung von Christus und von Donald Trump.
What we believe that we're getting ready for the return of the legitimate president of the United States of America.
Dieser sei der rechtmäßige Präsident, denn die Demokraten hätten die Regeln kurz vor der Wahl geändert und Trump habe das alles vorhergesehen, sagt Toto.
I did vote for him. I did vote for him. She voted for him. Yeah, got the whole family to vote for him.
Ruben und seine Familie haben alle Trump gewählt und auch sie glauben an eine Wahlfälschung. Dabei ist eine solche klar widerlegt. In Arizona kam sogar eine höchst umstrittene Wahlzettelprüfung durch Trump-Loyalisten zum Ergebnis, dass Joe Biden gewonnen hat. 20 Minuten später auf dem Veranstaltungsgelände. Donald Trump tritt auf.
I love Arizona. We had a tremendous.
Vor dem Eingang stehen die zu spät gekommenen und schauen ihrem Idol auf einem riesigen Bildschirm zu.
Last year we had a rigged election and the proof is all over the place. We have a lot of.
Die letzten Wahlen seien gefälscht gewesen und dafür gäbe es viele Beweise, sagt Trump gleich zu Anfang und schmeichelt und scherzt mit dem Publikum. Die Leute stehen da mit leuchtenden Augen und einem verzückten Lächeln und saugen jedes Wort auf von den Lippen des großen Volksverführers. Falls Donald Trump sich entscheidet, für die nächsten Präsidentschaftswahlen wieder zu kandidieren, kann er mit der unbedingten Loyalität seiner Anhängerschaft rechnen. Deren Begeisterung hat eher noch zugenommen seit seiner Abwahl.
Bleibt noch das Wetter, Lukas.
Morgen ist es im Norden zuerst bewölkt bei 4 Grad und im Süden sonnig bei 11 Grad. Am Nachmittag ist es auch im Norden freundlicher.
Das war Info 3. Lukas Lütti und Dominik Rolli wünschen ein schönes Restwochenende.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.